Mirko Trilling ist wieder zu Gast bei uns, Virologe an der Uniklinik in Holzhausen. Erstmal herzlich willkommen, Herr Trilling, schön, dass Sie wieder da sind. Die Corona-Zahlen, die sind in den letzten Wochen bei uns in Deutschland wieder nach oben gegangen. Und auch bei uns in Essen haben die Corona-Zahlen im Vergleich zu den letzten Wochen allmählich wieder angezogen. Überrascht Sie das?
Nee, eigentlich nicht. Also es ist ja so, dass wir doch die Maßnahmen ein Stück weit wieder gelockert haben. Also man kann wieder in viele Regionen der Welt verreisen. Wir haben ganz viele Möglichkeiten wieder. Ich bin gerade über die Rü gefahren, da sitzen Leute wieder in den Cafés. Und wenn man die Maßnahmen ein Stück weit zurücknimmt, dann wird man auch mehr Fälle sehen. Das ist einfach ein gewisser Automatismus, der sich da einstellt. Wir müssen halt nur gucken, dass die nicht so hoch werden, dass die Gesundheitsämter eben Schwierigkeiten haben, diese Nachverfolgung um die Fälle herumzumachen und dann die Kontaktpersonen zu ermitteln. Und dass wir in die Gefahr reinkommen, dass die Krankenhäuser mit diesen Fällen, den schwereren Fällen, nicht zurande kommen. Also solange die das bewältigen können, ist das einfach eine Folge dessen, dass wir uns wieder mehr normales Leben genehmigen, alle zusammen, und die Maßnahmen etwas weniger strikt einhalten, als wir es im Winter gemacht haben.
Sie hatten bei Ihrem letzten Besuch im Radio Essen Studio gehofft, dass der Sommer, es war Ende Mai ungefähr, gehofft, dass der Sommer für eine Entspannung der Corona-Lage sorgen würde, dass es erst im Herbst, vielleicht im Winter wieder mit der, wie man so schön sagt, nächsten Welle losgeht. Würden Sie sagen, die Hoffnung hat sich nicht ganz so erfüllt?
Ja, das geht in die ähnliche Richtung. Also ich glaube schon, dass es so ist, dass der Sommer uns da geholfen hat. Ich glaube oder ich hoffe, dass ich auch gesagt habe, dass wir trotzdem diese Maßnahmen brauchen, dass wir also nicht sagen können, es ist warm, jetzt können wir die Maske wegwerfen. Also es ist halt so, dass wir im Vergleich zum Winter eben auch einen viel langsameren Anstieg haben und wir sehen halt eben auch bei den Infektionen jetzt eine andere Gruppe von Menschen, wo wir den Virus nachweisen, während wir im Winter das bei Menschen gesehen haben, die schwere Erkrankungen hatten, die respiratorische, also Atemwegserkrankungen hatten, sind das häufig jetzt auch Leute, die sehr milde oder teilweise auch keine Symptome haben, die ihnen sofort auffallen. Also es ist schon ein Unterschied, wie hoch die Zahlen gegangen sind und was das für Fälle sind. Und ich glaube schon, dass uns der Sommer da ein Stück weit geholfen hat, weil wir natürlich eben auch mehr von unserem Privatleben wieder jetzt leben und weniger strikt mit den Maßnahmen sind. Und ich glaube, diese Verbindung aus, wir haben mehr Leben ohne Maßnahmen bei gleichzeitig Zahlen, die nicht so stark steigen, wie es im Winter war. Das würde ich schon auf den Sommer zurückführen. Er hat uns leider nicht so viel geholfen, dass wir sagen können, wir brauchen jetzt gar keine Maßnahmen. Also wir müssen jetzt trotzdem schon alle achten und sorgsam damit umgehen.
Wie effektiv oder wie sinnvoll halten Sie denn die Corona-Tests, die jetzt für Reiserückkehrer angedacht bzw. auch schon durchgeführt werden?
Also es ist wohl so, dass ungefähr ein Viertel der Infektionen, die man findet, da eben diese in der Vergangenheit eine Reise hatten. Natürlich testen wir allerdings auch sehr viele Reisende und nicht andere Gruppen, sodass wir da natürlich auch viele finden werden. Die Zahlen, die ich gesehen habe, ist so, dass es je nach Flughafen im niederen Prozentbereich ist, wie viele Positive da von diesen Reisen zurückkommen. Und wenn wir sagen, dass wir ja in den Landkreisen sagen, dass 50 von 100.000 ein Problem darstellt, wo wir dann Cluster haben, dann müssten wir hier sagen, hätten wir bei 1% schon 1.000 auf 100.000. Also da zeigt man schon, dass man bei diesen Reiserückkehrern eben Situationen hat, wo man das doch sorgsam angucken muss. Also darum glaube ich, ist hier der Test und die danach oder die Quarantäne, bis man das Testergebnis hat, schon eine wichtige Maßnahme, um zu verhindern, dass hier Infektionen sind. Man darf auch nicht vergessen, dass es eben Regionen weltweit gibt, in die man zum Teil auch reisen kann, in denen es doch deutlich mehr Fälle gibt. Und wenn es in einer Region mehr Fälle gibt, habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden treffe, der das Virus abgibt. Und die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ich mich anstecke. Und außerdem ist es natürlich so, dass ich im Urlaub auch an sich einfach mehr Kontakte habe, mehr unterwegs bin, mehr draußen bin. Insofern glaube ich, ist es eine gute Entscheidung, dass man hier sagt, man braucht einen Test, entweder aus der Region, wo man herkommt, oder hier vor Ort. Und bis man sicher ist, dass man nicht infiziert ist, geht man nicht in die Gemeinschaft, die man dann anstecken könnte.
Also sinnvoll für Reiserückkehrer. Es gibt aber ja auch immer wieder noch die Rufe danach, dass flächendeckend Corona-Tests angeboten werden sollen. Also wer möchte, soll sich testen lassen können. Ebenfalls sinnvoll oder nicht?
Ja, ich habe mich schon öfter dazu geäußert. Also grundsätzlich ist eine gewisse Zahl von Tests notwendig, damit man versteht, was in der Gesellschaft passiert. Und die Gesundheitsämter machen einen sehr guten Job und die testen genau die richtigen. Und da haben wir in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen gemacht. Es ist absolut sinnvoll, Menschen zu testen, die Symptome haben. Und es ist auch absolut sinnvoll, Menschen zu testen, die Kontakt mit Menschen hatten, die sich infiziert haben. Und wenn es um Gruppen gibt, die besonders anfällig sind, dann sollte man auch bei sehr niedrigem Niveau von Symptomen, also wenn man eine leichte Erkrankung hat, schon anfangen zu testen und auch um diese Cluster herum ziemlich breit zu testen. Bei all diesen Tests ist die Problematik, dass wir natürlich diese Systeme, wo die Tests durchgeführt sind, was Reagenzien, was die Verbrauchsmaterialien, was diese Maschinen und was auch die Mitarbeiter angeht, die durchführen müssen, hier in sehr große Zahlen kommen, wenn wir anfangen, die gesamte Bevölkerung zu testen. Und ich glaube, da wäre es wichtiger, dass man die richtigen testet, als breit zu testen. Also wenn Sie sich überlegen, wie die Durchseuchung sozusagen in der Bevölkerung ist, wie viele Menschen sind angesteckt, dann können Sie sich indirekt ausrechnen, wie viele Menschen man testen muss, um einen Positiven zu finden. Und wenn der jetzt kaum Symptome hat, dann ist das natürlich ein sehr großer Aufwand. Also ich glaube, wir werden uns zumindest im Winter darüber Gedanken machen müssen, dass man die Tests, die wir zur Verfügung haben, auch wenn das eine ganze Menge Tests ist, die Deutschland mittlerweile durchführen kann, bei den richtigen macht. Und ich glaube, das machen die Gesundheitsämter sehr gut. Und darum bin ich kein großer Freund davon, wenn immer noch irgendjemand meint, der gar nicht in diesem Bereich ist, man müsse jetzt noch irgendwie mehr Tests für irgendeine Gruppe fordern. Also ich glaube, man sollte das einfach machen lassen.
Und wir sind zurück mit unserem Experten-Talk in der Corona-Zeit. Heute ist wieder Mirko Trilling bei uns zu Gast, Virologe an der Uniklinik in Holsterhausen. Und Herr Trilling, auffällig ist, dass die erste Corona-Welle, sagt man so, vor allem durch Reiserückkehrer angeblich ausgelöst wurde, die aus Tirol und so, wir kennen die Hotspots, ausgelöst wurde. Die aktuell steigenden Zahlen werden mitunter jetzt auch wieder auf Reiserückkehrer zurückgeführt. Deswegen nochmal die Frage, wie schätzen Sie die Gefahr von Reiserückkehrern ein für die Situation bei uns in Deutschland?
Also ich glaube, wir können das nicht so pauschal sagen, weil es natürlich sehr davon abhängt, wie die Situation an dem Ort ist, wohin man reist. Es gibt Regionen auf der Welt, wo die Zahlen niedriger sind als hier. Also ich glaube, Neuseeland ist ein Gebiet, wo man relativ wenig Fälle hat, teilweise über lange Zeiten gar keine Fälle, und andere Regionen haben sehr viele Fälle. Insofern, glaube ich, muss sich jeder jetzt, wenn er reisen möchte, selber informieren. Man muss sich beim Robert-Koch-Institut, beim Auswärtigen Amt informieren, wie die Zahlen da sind, welche Dynamik da drin steckt. Und er muss dann selber das entscheiden. Also ich würde selber auf gar keinen Fall in eine Region reisen, aus privaten Gründen, einfach zur Erholung, in denen es viele Fälle gibt, weil mir da das Risiko einfach zu groß wäre, dass ich mich da anstecke und das mitbringe. Ich hätte weniger Probleme, in eine Region zu reisen, wo die Zahlen ähnlich oder niedriger sind. Da ist natürlich eine Dynamik drin, man weiß das nicht immer vorher, aber so ein bisschen kann man sich diese Zahlen ja angucken, und ich glaube, man muss sich da einfach damit auseinandersetzen. Welches Risiko habe ich vor Ort? Wie würde ich damit umgehen, wenn ich Krankheitssymptome entwickle? Und wie ist das geregelt für die Rückkehr? Und da gibt es sehr gute Seiten auf den Seiten vom Auswärtigen Amt, vom Robert-Koch-Institut, von den Ministerien, von der Stadt Essen, da muss man sich einfach informieren.
Hat man denn da vielleicht die Lockerung, vor allem was das Reisen angeht, vielleicht doch zu früh ausgerufen? Oder würden Sie sagen, naja, sowas gehört auch einfach dazu, man muss schauen, lernen, wie sich so eine Dynamik entwickelt?
Genau, also wenn wir uns platt gesagt alle in den Keller setzen und keine Kontakte mehr haben, dann werden wir uns auch nicht mit dem Virus infizieren. Also immer wenn wir die Maßnahmen lockern, wenn wir mehr Kontakte haben, steigt das Risiko ein Stück weit. Und natürlich gibt es ein großes Bedürfnis bei der Bevölkerung, Kontakte zu haben, zu reisen, sich zu erholen, in Urlaub zu fahren. Also insofern ist das, glaube ich, schon eine Abwägungssache. Also ich glaube, jedem, der da Entscheidungen getroffen hat, war sicher bewusst, dass wenn man mehr Kontakte hat in andere Regionen mit mehr Fällen unter Umständen reist, dass man dann Fälle hat, die zurückkehren, die mit hierher gebracht werden. Nichtsdestotrotz ist es aber, glaube ich, so, dass der Leidensdruck in der Bevölkerung zu groß wäre, zu sagen, jetzt kann man das Reisen verbieten. Insofern muss man da irgendeinen Kompromiss finden, und deshalb ist, glaube ich, es gut, wenn man sagt, man muss testen, und bei denen, die eben hierher kommen, die müssen halt in Quarantäne, um halt sicherzugehen, dass sie eben nicht den Rest der Bevölkerung hier infizieren. Aber es kann sich natürlich auch jeder selber fragen, ob er das jetzt braucht, in eine Region zu fahren, wo ganz klar ist, dass da viele Fälle gibt. Also das würde ich nur machen, wenn das aus irgendwie sehr hohe, wichtige Gründe sind.
Radio Essen-Hörer aus Dirk hat die Mutmaßung aufgestellt. Er hat geschrieben, Sommerferien sind vorbei, die ganz große Reisewelle damit vermutlich auch. Kann man hoffen, dass nun auch wieder allmählich die Zahlen sinken?
Ja, das wäre natürlich toll. Das wäre schön, wenn das so wäre. Ich glaube das ehrlich gesagt aber nicht. Ich glaube nicht, dass alle diese Steigerungen nur durch die Reisen zu erklären sind. Also da sind natürlich auch einfach, dass wir mehr Kontakte haben, dass wir bei den Maßnahmen weniger gut gucken, dass wir einfach auch ein Stück weit über die Zeit, wo wir diese Maßnahmen eingehalten haben, da eine gewisse Müdigkeit eintritt. Und jetzt sehen wir, dass wir eigentlich zu wenig Maßnahmen haben, weil die ja sukzessive langsam stetig wieder steigen. Insofern müssten wir da alle wieder uns selber einen kleinen Ruck geben, um die Maßnahmen wieder ein bisschen stärker in den Vordergrund zu stellen, wenn wir möchten, dass die Zahlen nicht steigen. Die Problematik, die entsteht, ist, irgendwann gibt es einen Punkt, und da kann man keine genaue Zahl sagen, aber wo die Gesundheitsämter es eben nicht mehr schaffen, diese Kontaktnachverfolgung zu machen, diese Cluster einzudämmen. Und dann befürchte ich, also ich muss diese Entscheidung nicht treffen, befürchte ich, dann wird es keine Alternative geben, wenn die Zahlen so hoch gehen, um wieder drakonischere, härtere Maßnahmen zu machen, um diese großen Verbreitungen der Bevölkerung, wird oft Community Spread genannt, um das zu verhindern. Insofern glaube ich nicht nur, dass die Reisen da verantwortlich sind, und ich denke eher, dass wir weiter auf diesem Niveau, in dieser Größenordnung Fälle sehen werden.
Bei mir ist weiterhin Mirko Trilling, Virologe am Uniklinikum in Holsterhausen. Und Herr Trilling, Sie müssen mich jetzt einmal aufklären. Ich blicke da manchmal nicht mehr so ganz durch. Also auf der einen Seite haben wir bei Radio Essen berichtet, dass Sie zusammen mit Kollegen der Uniklinik in Holsterhausen und zusammen mit chinesischen Forschern herausgefunden haben, dass teilweise ein halbes Jahr nach der Infektion noch ausreichend Antikörper bei vielen Patienten gefunden wurden. Andererseits habe ich jetzt aber auch von Patienten gelesen mit leichten oder sogar gar keinen Symptomen, die relativ schnell angeblich wieder keine Antikörper mehr im Blut hatten. Wie ist da der aktuelle Stand?
Das ist eine sehr gute Frage. Also der Punkt ist, dass es sicher darauf ankommt, sich zu überlegen, welche Patienten man angeguckt hat und wen man da untersucht hat. Also in einigen Studien wurden Patienten untersucht, die nur sehr milde oder gar keine nachweisbaren Symptome hat, während in unserer Studie nur Patienten untersucht wurden, die Symptome hatten. Und das ist wichtig, weil das Immunsystem darauf reagiert, wie stark die Gefahr ist und wie viel Schäden entstehen und wie viele Zellen geschädigt werden oder vielleicht auch absterben, sodass eine Symptomatik als Zeichen, dass die Infektion schwerer ist und dass da mehr Schaden ist, den Körper zu einer stärkeren Immunantwort herausfordern. Das andere ist, dass wir hier in der glücklichen Situation waren, weil wir schon sehr lange in Essen Kooperationen mit China haben, dass wir hier mit denen zusammen Kollektive angucken, also Gruppen angucken konnten, die es woanders eigentlich nicht gibt, weil in Wuhan sind ja die ersten Fälle gefunden worden. Das heißt, im Prinzip hatten die allerersten Patienten und können am längsten gucken, was mit dem Immunsystem passiert. Mhm. Und wenn man jetzt sich ganz klassische Immunantworten anguckt, dann ist das so, dass die immer nach dem Kontakt mit dem Krankheitserreger sehr stark ansteigen und eine hohe Immunantwort haben. Und dann ist es so, dass der Körper diese Immunantwort wieder ein Stück weit senkt, weil Immunantworten können auch für den Körper schädlich sein. Also wenn die zu stark überschießen, kennen die meisten, dann spricht man von Autoimmunität. Das heißt, der Körper reguliert diese Immunantworten, wenn der Erreger abgetötet ist, ein Stück weit wieder ein. Und dann geht das aber nicht wieder auf Null runter, sondern dann bleibt es auf so einem mittleren Niveau in so einer Art Konsolidierungsphase und bleibt dann lange erhalten, um den Organismus vor dem Erreger zu schützen, falls er nochmal Kontakt hätte. Das heißt, was wir glauben, was den Unterschied macht, ist also die Frage, wen schaut man an, mit oder ohne Symptome, und wie lange schaut man? Wenn man jetzt zu früh die Studie abbricht, glauben wir, dass man nur diesen Abschwung misst und dann nicht sieht, dass eigentlich später, wenn man noch geguckt hat, dann eben so eine mittlere Konsolidierungsphase ist. Also wir glauben, dass das sehr gute Nachrichten sind, dass bei den symptomatischen Fällen, die da in China untersucht wurden, das war eine ganze Menge, weit über 300, dass es da eben so ist, dass wir bei sehr vielen auch noch diese neutralisierenden Antikörper gefunden haben, also Antikörper, die das Virus außerhalb des Körpers so binden können, dass das Virus nicht mehr andere Zellen infizieren kann. Insofern glauben wir schon, dass eine gute Chance besteht, dass man für eine gewisse Zeit nach der Infektion mit Krankheitssymptomen vor einer Reinfektion, einer Zweitinfektion geschützt ist, insbesondere vor schweren Fällen.
Sind Ihnen denn Fälle bekannt, bei denen ehemals Infizierte sich ein zweites Mal schon wieder angesteckt haben?
Also wir haben die hier nicht gesehen, und wir haben die auch, unsere Kollegen in den Gesprächen haben die nicht gesehen, aber ich habe neulich kurz gesehen, aber kenne die Details nicht. Gibt es Berichte, dass es einen Fall gibt? Da muss man dann sehr genau gucken, wie die Diagnostik am Anfang und am Ende war, wie das gesichert ist. Es gibt auch Hinweise, dass Menschen, deren Immunsystem das Virus schlecht kontrollieren kann, für sehr lange Zeiten das Virus abgeben können. Also man müsste eigentlich dieses Virus molekulargenetisch charakterisieren und sich das Genom anschauen, um dann zu schauen, ob das jetzt ein zweites Virus ist oder das gleiche Virus, was irgendwo im Körper noch an einer Stelle war und dann später nochmal gefunden wurde. Also wir würden nur von einer echten neuen Infektion sprechen, wenn man ganz sicher weiß, dass das erste und das zweite Virus nicht dasselbe ist. Das ist, kann ich hier in diesem Fall leider nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob diese Untersuchungen vorgenommen wurden.
Ich höre raus, wenn ich so auf die nächste Frage gucke, die per Mail von einem Radio-Essen-Hörer gestellt wurde, dass es auch wahrscheinlich noch gar nicht zu beantworten ist. Ich stelle sie trotzdem. Gibt es einen Durchschnittswert oder generell Erfahrung, wie lange Menschen, die sich infiziert haben, ansteckend sind? Die Antwort haben Sie ja gerade schon so halb gegeben, aber ich stelle sie trotzdem
noch. Nee, also da geht es ja darum, wie lange die eben diese Viren abgeben und dass diese Viren eben jetzt nicht zum Beispiel von Antikörpern so gebunden sind, dass sie inaktiviert sind. Also je nachdem, welchen Test man macht, kann es auch sein, dass der Test Viren nachweist, die durch das Immunsystem schon inaktiviert wurden. Darum ist das eine sehr gute Frage. Weil eben das aber durcheinander geht in den Studien, was man da genau gemessen hat. Also was ist die Nachweisgrenze, was sind die Verfahren, mit denen getestet wurde. Wurde wirklich geschaut, ob die Viren, die man da untersucht hat, noch infektiös sind. Da gehen die Zahlen auch ein bisschen durcheinander. Wenn man jetzt sehr eher breit das angeben möchte und nicht so konservativ, kann man sagen, dass es Studien gibt, die sagen, dass man vor Symptombeginn etwa 4 Tage infektiös sein kann. Die meisten Studien sagen allerdings eher nur 2 Tage. Also die 4 sind eher die Studien, die da eher etwas außerhalb liegen. Mhm. Wobei gerade am Anfang, wenn die Symptome beginnen oder kurz vorher, die Virusmenge, die abgegeben wird, am höchsten ist. Und danach, wie lange man dann infektiös ist, da gehen die Studien ein bisschen durcheinander. Also mindestens eine Woche gibt es in vielen Studien. Manchen geht es auch bis 10 Tage. Einzelfallberichte, wo Menschen sehr schwere Verläufe hatten oder das Immunsystem nicht ausgeprägt war, sagen, dass teilweise bis 3 Wochen noch ein Virus nachgewiesen werden konnte. Also ich würde mal als Faustregel sagen, alles 4 Tage vorher bis ungefähr eine Woche danach wird wohl noch Virus abgegeben werden, wobei es dann eben nach hinten hin weniger wird.